Daniele Lombardi spielte La Vittoria aus den drei Tänzen von Francesco Baiglia Pratella und der schloss sich 1910 den Futuristen an und verfasste das Manifest der futuristischen Musiker. Und darin forderte er einen radikalen Neubeginn der Musik im Sinne einer Freiheit der Geräuschorganisation, die im Bewusstsein der neuen technischen Errungenschaften zu neuen musikalischen Gestaltungen führen sollte. Also das neue Klangbewusstsein, geschaffen durch die Maschine, sollte durch die Musik verwirklicht werden und die Melodie von jeder rhythmisch-metrischen Taktordnung befreit werden, harmonische und kontrapunktische Strukturen auf diese Weise überwunden werden. 1913 brachte der Komponist dann bei einem futuristischen Abend zum ersten Mal ein nach diesen Prinzipien verfasstes Tonstück zur Aufführung und das verursachte dann offenbar ziemlich viel Lärm im Publikum. In der SWR2-Matinee geht es heute um Lärm, im Guten und im Bösen sozusagen, denn jetzt soll es weiter um Lärm in der Kunst, in der Kulturgeschichte gehen. Ich begrüße Dr. Daniel Morat an der Freien Universität Berlin, ist er Historiker und Mitherausgeber des Handbuchs Sound. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Die italienischen Futuristen hatten sich nicht nur in der Musik dem neuen Klang, dem Lärm der Großstadt verschrieben, sondern ja, auch in der Literatur, da gibt es auch viele Beispiele. Ne?
Ja, also der berühmteste Futurist, Filippo Tommaso Marinetti, war ja selber Schriftsteller in erster Linie und Aktivist, Politiker und hat eben sein futuristisches Manifest auch in Bezug auf die Literatur verfasst und hat ja dann selber auch sozusagen mit Parolen und klangmalerischer Texten auch versucht, sozusagen diese verschiedenen Formen der Kunst zusammenzuführen.
Es gibt so eine Erzählung von Massimo Bontempelli, 522 heißt die, da geht es um das Symbol modernen Lebens schlechthin, also um einen Tag im Leben eines frisch aus der Fabrik entlassenen Automobils der Marke 522, das ist eine Limousine, also ein weibliches Modell sozusagen und mit ihren Scheinwerferaugen und mit ihrer Motorseele empfinden und sehen wir dann die Ereignisse eines schönen Maitages, dass der Lärm der neuen Zeit, ob es nun das Automobil war, überhaupt der Maschine, die Grundlage für die Kunst jener Zeit war. Herr Morat, das beschreibt ja auch das Lebensgefühl damals, oder?
Ja und nein, denn zunächst mal war der Lärm natürlich eine unheimliche Herausforderung für die Sinne, für die Wahrnehmung der Zeitgenossen. Und es gibt natürlich auch eine sehr, sehr große Zahl von Literaten, Zeitdiagnostikern und Künstlern, die sich über den Lärm beschwert haben und die das sozusagen als Angriff auf jede Form der Ästhetik wahrgenommen haben. Und insofern waren die Futuristen nicht die einzigen, aber es war eben doch nur eine Gruppe, die eben dann auch gesagt hat, das ist etwas, was wir für unsere Kunst fruchtbar machen müssen. Also was für uns sozusagen der Aufbruch bedeutet in eine neue Form der Kunst, die sozusagen über die althergebrachten Kategorien des Schönen und so weiter hinausgeht.
Also Lärm nicht Störung oder Belastung, sondern Kraft, Inspiration, Männlichkeit auch?
Männlichkeit, genau. Insofern ist dieses weibliche Auto eher die Ausnahme, denn in der Regel wird die Technik ja mit Prinzipien des Männlichen irgendwie in Verbindung gebracht und der Futurismus, das darf man ja auch nicht vergessen, ist ja auch eine politisch, also eine Art protofaschistische Bewegung gewesen, die kriegsverherrlichend war und so weiter. Also insofern ist das jetzt auch aus dem Rückblick nicht nur sympathisch, was die da alles von sich gegeben haben. Und in dieses Prinzip auch die Verherrlichung der Gewalt und der Kraft und der Stärke und so weiter, das sind natürlich männliche Ideen gewesen.
Wobei nochmal, dieser Massimo Bontempelli, 1878 in Como geboren, der wurde ja erst nach dem Ersten Weltkrieg zum Schriftsteller, also die Kriegserfahrung war für ihn, glaube ich, auch eine Lärmerfahrung, wie überhaupt Krieg Lärmerfahrung auch gewesen ist.
Ja, also wenn man sagen kann, dass die moderne Großstadt ein Angriff auf die Sinne war, dann stimmt das natürlich für den Krieg an der Front in sozusagen doppelter oder vielfacher Hinsicht. Also das Trommelfeuer, was ja auf eine gewisse Weise auch im Ersten Weltkrieg erfunden wurde. Also es ist ja der erste Krieg gewesen, der sozusagen im industriellen Maßstab geführt wurde und in dem einfach auch sozusagen tagelang Dauerfeuer gegeben wurde. Das war eben nicht nur Angriff auf Leib und Leben, sondern eben auch auf das Gehör. Also da gibt es ganz, ganz viele Beispiele oder Berichte von Soldaten, die dieses Dauergrollen der Front und den Dauerbeschuss eben auch als akustischen Angriff beschreiben.
Nun war, habe ich gelesen, der militärstrategische Nutzen relativ gering. Es war vor allen Dingen also eine psychologische Waffe, also dieses Höllenspektakel.
Tatsächlich hat man einfach so lange geballert, bis in der Hoffnung, dass der Gegner irgendwann früher aufgibt und auch sozusagen die Ressourcen des Gegners früher erschöpft sind als die eigenen.
Also in dem Fall, das Höllenspektakel, höllisches Konzert, hat Ernst Jünger irgendwo geschrieben. Das war jetzt die Kriegserfahrung mit Lärm. Dem ist ja aber im Grunde schon vorausgegangen, Ende des 19. Jahrhunderts, dass die Städte sich enorm verändert haben. Und damit dann Geräusche, Lärm für die Menschen völlig anders wahrnehmbar waren.
Also Städte waren immer schon laut. Es gibt auch schon aus der frühen Neuzeit, aus dem 18. Jahrhundert, viele Beschwerden. Häufig natürlich vor allen Dingen von sogenannten Geistesarbeitern, also Schriftstellern und Akademikern, die sich gestört fühlen durch die Geräusche der Großstadt. Aber mit der Hochurbanisierung der sogenannten, also dem rasanten Städtewachstum, was ja auch in den europäischen Ländern zu unterschiedlichen Zeiten stattgefunden hat, aber in Deutschland eben erst im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts. Also mit dem schnellen Wachstum der Städte hat sich eben auch die Lärmstruktur enorm verändert. Also sowohl durch Technisierung, Motorisierung des Verkehrs, aber auch der Baulärm, der Presslufthammer ist, glaube ich, 1890er Jahre erfunden worden. Das ist das ikonische Geräusch des Städtewachstums natürlich in dieser Zeit auch schon vor dem Ersten Weltkrieg gewesen. Und durch diese neue auch Technik und die Bautätigkeit und so weiter hat sich eben auch die Lärmstruktur fundamental verändert.
Und mit dem Lärm, habe ich bei Ihnen gelesen, haben sich dann sofort auch Verbände gegründet, die versucht haben, gegen den Lärm vorzugehen. Also 1908 Theodor Lessing, den Deutschen Lärmschutzverband.
Ja.
War er erfolgreich mit diesem Anti-Lärm-Verein?
Nicht so richtig. Nein, also das ist ganz interessant, weil das erste bekannte Beispiel ist eigentlich der New Yorker, die Society for the Suppression of Unnecessary Noise, also die Gesellschaft zur Unterdrückung des unnötigen Lärms. Und da steckt schon was drin, was eben im Deutschen Antilärmschutzverband nicht drin war, das Zugeständnis, dass es auch den nötigen Lärm gibt. Also dass moderne Industrie, modernes Wachstum, Fortschritt und so weiter mit Lärm verbunden ist und dass das im Prinzip auch eine gute Sache ist, dass es aber sozusagen unnötig, also Reibungsverluste gibt oder durch sozusagen unnötige Lärmquellen. Und dieser New Yorker Verein hat sich sehr stark als Lobbyverein tatsächlich darauf konzentriert, einzelne Lärmquellen anzugreifen oder Lärmschutzzonen einrichten zu lassen um Schulen und Krankenhäuser herum und war damit relativ erfolgreich. Während der Deutsche Antilärmschutzverband von Theodor Lessing, also ein Kulturphilosoph, der hat sich sehr viel stärker grundsätzlich sozusagen gegen die Lärmbehaftetheit sozusagen des modernen Lebens ausgesprochen. Und daran ließ sich eben nicht so viel ändern. Und es war auch ein relativ stark sozusagen bildungsbürgerlicher Verein, der auch einem gewissen Bildungsdünkel den Lärm sozusagen als Phänomen der Rohheit und der sozusagen des Proletariatums beschrieben hat. Und mit diesem Elitismus ist er dann auch nicht sehr weit gekommen.
Sie beschäftigen sich ja, Herr Morath, mit Sound History. Das ist Ihr Forschungsgebiet. Wie und woran arbeiten Sie da genau?
Also ich beschäftige mich ja tatsächlich genau mit dieser Zeit, über die wir gerade sprechen, von der man sagen kann, dass sie auf eine gewisse Weise eine Umbruchszeit auch im Hinblick auf die Geräuschkultur und die Kulturen des Hörens war. Und in dieser Zeit, das gehört ja damit dazu, das habe ich eben noch gar nicht erwähnt, in diese Zeit fällt ja auch der Beginn der Tonaufzeichnungs- und Wiedergabetechniken. Also die Phonografie, das Telefon in den 20er Jahren, dann das Radio entstehen ja alle in dieser Zeit. Und insofern kann man davon ausgehen, dass sich mit diesen neuen Techniken, mit der vorhin beschriebenen Veränderung der Lärmstruktur, irgendwie auch der Umgang mit den Geräuschen sich geändert haben muss, dass die Menschen eben auch irgendwie neue Formen der Geräuschproduktion und Rezeption irgendwie finden mussten.
Das erste Tondokument, was Sie dann wirklich benutzen konnten, von wann ist das?
Unlängst ist zum Beispiel die Tonaufnahme von Otto von Bismarck wieder aufgetaucht, die 1889 eingesprochen hat auf einen Edison-Zylinder. Und man kann sich natürlich dann mit diesem Tondokument auch historisch beschäftigen und fragen, sozusagen, wie es zustande gekommen ist, was es uns heute noch sagt über die Stimme von Bismarck und solche Dinge.
Der Komponist Luigi Russolo schrieb 1913 in seinem Manifest Die Kunst der Geräusche, die Vergangenheit war eine einzige Stille. Im 19. Jahrhundert entstand mit der Erfindung der Maschinen das Geräusch. Heutzutage herrscht das Geräusch unumschränkt über die menschliche Erfindung. Das würden Sie wahrscheinlich unterschreiben, oder?
Für Russolo war ja die Unterscheidung zwischen Geräusch und Ton. Das Geräusch ist eben sozusagen ein multirhythmisches und sozusagen nicht bereinigtes akustisches Phänomen im Unterschied zum Ton. Und das hat er eben sehr stark mit diesen technischen Geräten in Verbindung gebracht. Er hat ja dann auch selber die sogenannten Intona Rumori, also die Geräuschmaschinen erfunden, die er für seine Musik eingesetzt hat.
Sind Sie selber geräuschempfindlich?
Es gibt ja Leute, die sich als Augenmenschen, welche sich als Ohrenmenschen bezeichnen. Ich würde sagen, ich war immer schon irgendwie auch Ohrenmensch, habe mich dafür interessiert oder war sozusagen aufmerksam für die Geräusche der Umwelt. Man kann aber sagen, dass ich tatsächlich mit der Beschäftigung, mit dem Thema irgendwie auch die eigene Aufmerksamkeit verändert. Und mir fallen heute natürlich auch kleine Geräusche irgendwie plötzlich mehr auf, als das vielleicht früher der Fall gewesen wäre.
Dr. Daniel Morath, Historiker an der Freien Universität Berlin. Vielen Dank. Ich möchte unbedingt noch hinweisen auf den Internetauftritt der Bundeszentrale für politische Bildung. Da findet man nämlich unter dem Stichwort Sounddatei ganz viele Klangbeispiele. Sehr spannend, wenn man da reinhört, also auch historische vor allen Dingen. Bei uns geht es jetzt gleich weiter mit der Begeisterung für Lärm im Fußballstadion. Ich weiß gar nicht, wann hat das angefangen?
Also dass sozusagen Zuschauersport dann auch mit großen Tribünen, mit großen Stadien und so weiter verbunden ist. Das entsteht natürlich auch im 19. Jahrhundert, kommt ja aus England. Und in Deutschland werden dann natürlich auch große Sportstätten im späten 19. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut. Und immer wenn viele Menschen auf einem Ort sind, entsteht auch entsprechender Lärm. Und insofern sind auch die Fußballstadien ja nur eine Sonderform dieser Art des Publikumslärms.